Olaf, du bist heute Investor, Business Angel und baust Unternehmen von null auf mit auf. Ja, und mich interessiert heute in dem ersten Teil des Podcasts, wie du da hingekommen bist. Ja, du hast ja 2003 oder bis 2003 noch Philosophie studiert. Und wie bist du dann ein erfolgreicher Unternehmer geworden und heute sogar Investor? Ja, lass uns vielleicht mal 2003 anfangen und dann mal so langsam deine Karriere aufrollen, um zu verstehen, wie du zu dem Business Angel geworden bist, der du heute bist.
Ja, tatsächlich hat das Ganze sogar noch ein klein bisschen früher angefangen, weil ich natürlich irgendwie im Studium nebenbei so Webseiten entwickelt habe mit einem Freund zusammen auf Basis von Perl. Kennen jetzt wahrscheinlich nur. Genau, ja, 98 schon. Also 98 haben wir angefangen, irgendwie Webseiten zu bauen, glaube ich. Und ich hatte dadurch halt immer einen ganz guten Bezug zu dieser Computerwelt, oder wenn man es ganz früh anfangen will, habe ich mal irgendwann C64 gekriegt und durfte aber keine Spiele spielen, also musste ich programmieren lernen. Und das hat dazu geführt, dass ich halt irgendwie immer einen relativ guten Draht zur IT hatte und vor allem auch zur Softwareentwicklung. Und ich habe dann nach dem Studium, also ich habe ja verschiedene Sachen studiert und dann zum Schluss eben Philosophie bis zum Ende, das ist auch das Einzige bis zum Ende, bin ich in die Wirtschaft gegangen, in Weiterbildungsbereich, weil man als Philosoph ja alles machen kann und nichts, und habe mich da beim Weiterbildungsträger um die IT gekümmert und relativ schnell aber auch gemerkt, so ein Angestelltenleben ist nicht so das, was ich anstrebe und da, wo ich so hin will. Und habe dann 2006 mit einem Freund zusammen das erste Unternehmen gegründet mit einer Produktidee. Und diese Produktidee haben wir nicht geschafft, so richtig auf die Straße zu kriegen. Und dadurch ist eine Agentur draus geworden. Also es ist tatsächlich eigentlich wirklich ein bisschen ein Zufall gewesen oder einfach unserer eigenen Inkompetenz zuzuschreiben gewesen, dass wir halt irgendwie dann einfach irgendwann Geld verdienen mussten, irgendwann irgendwie mal was an Kunden verkaufen mussten. Und dann haben wir eben mit Aufträgen eine Agentur draus gebaut, die sehr stark so MVP bezogen, also Minimum Viable Product bezogen, halt für Kunden so diesen ganzen Prozess angestoßen hat. Das was mich halt bis heute begleitet. Die Agentur habe ich mittlerweile verkauft.
Das heißt, ich kam, ganz kurz Rückfrage, ich kam dann mit einer Idee zu euch, zur Agentur.
Genau.
Also wirklich Idee auf dem Blatt Papier und ihr habt mir dabei geholfen, daraus wirklich eine erste Version des Produktes zu bauen, mit dem ich dann an meinen Kunden oder meine Zielgruppe herantreten kann.
Genau, also in der Agentur haben wir sehr stark darauf fokussiert, dass die Leute halt nicht losrennen und erstmal wahnsinnig viel Geld verbrennen, um dann festzustellen, dass der Markt kein Interesse an ihrem Produkt hat, sondern sind halt den Weg andersrum gegangen und haben gesagt, das, was du vorhast, ist alles gut und schön, aber lass uns doch erstmal irgendwie innerhalb von 3 Monaten was bauen, mit dem du wirklich an den Markt gehen kannst und mit dem du deine Kunden fragen kannst, wollen die das überhaupt haben? Und wenn sie es haben wollen, was wollen sie denn anders haben? Ja, weil wir einfach auch festgestellt haben, oder da gibt es auch Studien zu, irgendwie 50% aller Features, die in der Software entwickelt werden, werden halt nie verwendet. Ja, und wenn du halt sehr, sehr viel gleich am Anfang verwendest, dann am Anfang entwickelst, dann wird halt sehr, sehr viel nicht verwendet. Ne? Und wenn du halt mit einem kleinen Produkt irgendwie an den Markt gehst, dann kriegst du halt sehr schnell ein echtes Feedback vom Markt. Und das ist halt was ich auch bis heute mitgenommen habe und auch sehr stark irgendwie in diese Startups, die ich unterstütze, mit einbringe. Also das Ganze, Erik Ries hat da ein gutes Buch zugeschrieben, Lean Startup, ist recht bekannt geworden. Und da geht es auch im Prinzip darum, diese Ideen aus der Softwareentwicklung eben auch auf die Wirtschaft zu übertragen. Und das hat uns halt begleitet mit der Agentur. Dadurch haben wir sehr, sehr viele Geschäftsmodelle gesehen und uns dann natürlich auch immer mal wieder die Frage gestellt, ist es das Richtige, dass wir als Dienstleister was entwickeln und andere mit den Geschäftsmodellen, die wir dann entwickeln, halt recht erfolgreich werden? Oder auch manchmal natürlich überhaupt nicht erfolgreich werden, ne? Weil es ist ja nicht alles Software, sondern irgendwie mindestens die Hälfte davon ist halt irgendwie verkaufen können. Und haben an verschiedenen Stellen dann irgendwie auch uns anders engagiert. Also wir haben versucht, auch nochmal ein eigenes Produkt zu entwerfen. Wir haben uns an Unternehmen beteiligt, die dann entweder ganz schnell gescheitert sind oder irgendwie später ein bisschen Schwierigkeiten gekriegt haben. Und die haben wir aber, also eins davon habe ich halt irgendwie sehr weit mit begleitet und auch mit umgebaut. Das war dann so mein erstes Business Angel Investment, wo ich dann später, also am Anfang Tech investiert habe, später dann auch Geld investiert habe und was mittlerweile eben auch einen ganz guten Exit produziert hat. Und genau, aber um das abzurunden, warum kann ich heute investieren? Ich hatte dann noch ein drittes Unternehmen gegründet im Hosting-Bereich, also auch wieder im IT-Bereich und auch das habe ich verkauft. Von dem her kenne ich so diesen ganzen Zyklus, den Unternehmen halt durchlaufen können, also ja auch nicht müssen, ne? Niemand muss sein Unternehmen verkaufen, niemand muss auch erfolgreich werden, man kann relativ einfach scheitern und pleite gehen. Und wenn man das aber diesen Weg dazwischen eben hingeht, hinbekommt, dass man ein Unternehmen aufbaut, vielleicht auch einen gewissen Erfolg damit hat und es dann halt irgendwie verkauft, stellt sich natürlich die Frage, was mache ich damit jetzt? Was mache ich mit all meiner Erfahrung? Für mich ist halt ein interessanter Weg, diese Erfahrung eben auch an jüngere Leute weiterzugeben und mich an diesen Unternehmen halt zu beteiligen. Und das mache ich halt üblicherweise mit Geld und aber auch halt irgendwie meinem Netzwerk, aber auch ein bisschen meinem Wissen.
Jetzt gibt es ja, wie du gerade beschreibst, unterschiedliche Möglichkeiten, in ein Unternehmen zu investieren. Du selbst bist Business Angel. Für jemanden, der jetzt nicht aus der Startup-Szene kommt, was bedeutet das genau und was ist der Unterschied zu anderen Investoren?
Also für mich gibt es tatsächlich zwei Rollen, in denen ich in Unternehmen investiere. Das eine nenne ich Founding Angel. Das heißt, das sind Unternehmen, wo ich halt sehr, sehr früh reingehe, dann meistens noch nicht auf einer besonders hohen Bewertung, mich insbesondere mit Wissen einbringe und in der zweiten Priorität auch ein bisschen Geld mitbringe. Und das andere ist sozusagen das klassische Business Angel-Tum, dass ich halt mich mit Kapital an Unternehmen beteilige und darüber hinaus, also in der zweiten Priorität, dann auch noch ein bisschen Wissen, ein bisschen Netzwerk und so mitbringe. Das ist einfach nur sozusagen die unterschiedlichen Herangehensweisen, bei denen, wo ich als Founding Angel reingehe, bringe ich meistens relativ viel Zeit ein, relativ viel von meiner unternehmerischen Erfahrung und begleite die sehr intensiv. Und als Business Angel begleitet man die Unternehmen eigentlich so, wie es dann die Gründer gerade brauchen, beteiligt sich an irgendwelchen Runden, wo beispielsweise 5 oder 10 Business Angels sagen, wir geben euch alle 25.000 Euro oder 50.000 Euro oder manchmal auch ein bisschen mehr. Und damit kommt das Unternehmen dann irgendwie auf die nächste Stufe, wo es für die nächste Stufe Investoren, was dann so das klassische Venture Capital ist, halt interessant wird. Ne? Also Venture Capital sind Fondsgesellschaften, die halt dann nicht mehr ihr eigenes Geld, im Gegensatz zum Business Angel, der sein eigenes Geld investiert, investieren halt Venture Capital Gesellschaften halt üblicherweise das Geld anderer Leute, ihrer Limited Partner, und haben dadurch natürlich oft die Möglichkeit, ein bisschen größere Investments zu machen und steigen üblicherweise auch ein bisschen später erst ein, wenn schon so ein paar Risiken aus dem Markt genommen sind. Und
das heißt, du als Business Angel hilfst mir als Gründer eigentlich wirklich in einer ganz, ganz frühen Phase, um erstmal die Idee, eigentlich dasselbe, was du damals auch mit der Agentur gemacht hast, um erstmal die Idee zu einem einigermaßen funktionierenden Geschäftsmodell zu bringen.
Genau. Also Business Angel helfen oft dabei, Ideen zu validieren oder so die ersten Schritte dann irgendwie in Richtung Skalierung zu machen, während halt VCs, also Venture Capital Gesellschaften, üblicherweise eher die Skalierung finanzieren. Ja, es ist natürlich alles nicht, sind keine ganz harten Grenzen und es gibt auch mal VCs, die sehr früh in Unternehmen reingehen, aber meine Erfahrung ist auf jeden Fall irgendwie prinzipiell, sagen halt fast alle Venture Capital Fonds irgendwie so, wir machen ganz, ganz Frühphasen Investment und für uns zählt nur das Team, aber so, wenn man nicht 5-stellig Monatsumsätze macht, tatsächlich ein großes Investment von einem großen VC zu kriegen in Deutschland, ist sehr, sehr selten. Ja. Ist sicherlich nicht ausgeschlossen.
Was brauche ich denn? Ja. Was brauche ich denn als junger Gründer, um Investment ready zu sein? Brauche ich schon ein funktionierendes Geschäftsmodell oder kann ich auch zu dir kommen mit einer Idee, die ich irgendwo auf eine Serviette skizziert habe? Also wie weit muss ich sein, damit du entweder mit deinem Know-how, mit deiner Zeit oder halt mit deinen finanziellen Ressourcen darin Interesse hast, mit einzusteigen?
aus meiner Sicht ist es relativ schlau, wirklich früh auch auf andere Leute zuzugehen und halt irgendwie eine Idee zu pitchen und damit nicht hinterm Berg zu halten, weil aus jedem Pitch, den man bei einem Business Angel hat, hält man ja zumindest mal irgendwie ein relevantes Feedback, idealerweise von jemandem, der schon mal irgendwie ein, zwei Unternehmen aufgebaut hat. Und da ist so dieses, also zu früh gibt es eigentlich kaum und das, also natürlich gibt es die Möglichkeit, dass deine Idee geklaut wird und davor haben vor allem in Deutschland halt viele Leute Angst, denn in den USA wird, obwohl der Markt eigentlich viel, viel offener ist, wird auch viel, viel offener über Ideen geredet und wird viel früher investiert und viel früher irgendwie ausprobiert und von dem her würde ich, wenn du junger Gründer bist und halt irgendwie ein Unternehmen aufbauen will, hol dir ein Feedback vom Markt. Wenn du Investitionen brauchst, dann ist das ja auch dein Markt und Kapitalsuche ist eigentlich auch nichts anderes als Sales. Und du musst einfach auf deine Zielgruppe zugehen und gucken, ob das Angebot, was du hast, zu dem passt, was deine Zielgruppe halt kaufen möchte. Ne? Und ein Investor kauft eben quasi durch sein Investment einen kleinen Anteil an deiner Firma. Und der muss natürlich attraktiv sein. Und da spielen viele Sachen eine Rolle. So in der ganz frühen Phase ist es erstmal eigentlich nur das Team. Ja, ist das Team, was du hast, ist es in der Lage, aus der Idee, die du auf eine Serviette, wie du jetzt gesagt hast, skizziert hast, traut man dir zu, daraus ein Business zu bauen, was irgendwann mal richtig, richtig viel Geld wert ist. Ja, weil das ist so ein Grundverständnis, was man haben muss. Es macht keinen Sinn im Bereich Venture Capital, also Business Angel, VCs, zu versuchen, Geld zu akquirieren, wenn man keine große Story dahinter hat. Ja, in dem Bereich ist es so, dass einfach relativ viele Unternehmen schaffen es halt nicht, gehen auf dem Weg zum Unicorn, zum Milliardenunternehmen, gehen die halt pleite oder verschwinden halt wieder in der Versenkung, aus der sie kurz hervorgetreten sind. Und das heißt, du musst in der Lage sein, relativ hohen Multiple auf das investierte Kapital zu produzieren. Ansonsten gibt es auch Finanzierungsmöglichkeiten und es gibt auch super gute Unternehmen, die entstehen, die halt vielleicht nicht ein Potenzial haben, Milliardenunternehmen zu werden. Und die sollte man auch alle gründen. Also ich will da jetzt niemanden von der Gründung abhalten, aber dann passt halt Business Angel oder Venture Capital passt dann halt üblicherweise nicht zu dir, wenn du halt nicht auf diesem Weg bist, halt ein wirklich großes Unternehmen bauen zu wollen.
Jetzt hast du ein paar Sachen gesagt. Das erste war, ich soll mir frühzeitig Feedback holen. Wo finde ich denn Business Angel? Mache ich einfach LinkedIn auf und suche nach Business Angel und schreibe dann die ersten 10 an, die ich finde? Oder gibt es Plattformen, Events, wo ich mich aufhalten sollte, um halt mit Leuten wie dir ins Gespräch zu kommen?
Also es ist durchaus ein valider Weg aus meiner Sicht, auch mal irgendwie einfach LinkedIn aufzumachen und halt irgendwie sich 10 Business Angel rauszusuchen, die vielleicht im gleichen Ort wohnen, in dem man selber lebt und irgendwie mal zu gucken, ob man halt irgendwie ein Gespräch wenigstens vereinbart kriegt aus 10 Anschreibungen, wobei das wahrscheinlich relativ schwierig ist, weil es wahnsinnig viele Leute tun und nicht unbedingt der effizienteste Weg ist. Ne? Ein guter Weg ist sicherlich halt irgendwie auf Gründerveranstaltungen zu gehen, auch mal zu gucken, was für Institutionen gibt es eigentlich so in deinem Umfeld, also je nachdem, wo du halt lebst, gibt es da Accelerator, die halt irgendwelche Veranstaltungen machen, gibt es da irgendwie eine Förderbank des Landes, also gibt es in jedem Bundesland gibt es eine Förderbank, die irgendwie ein Netzwerk hat, die Veranstaltungen macht und einfach mal zu gucken, wo kann man vernünftig in Kontakt kommen. Ne? Und es gibt auch übergeordnete Netzwerke, so wie Added Value, wo man eben einen Zugang hat irgendwie zu sehr großen Mengen an Daten über Business Angel und dann eben zielgerichtet, die vielleicht auch ansprechen kann. Soll jetzt keine Werbung für Added Value sein, ne? Aber es gibt auf jeden Fall halt irgendwie eine ganze Menge Plattformen, wo du dir einen Zugang verschaffen kannst, aber du musst im Prinzip dir einen Funnel bauen. Ja, es ist wirklich ein ganz klassisches Vertriebsunterfangen, wenn du sagst, ich möchte halt irgendwie Geld aufnehmen. Ist eigentlich genau das Gleiche, als wenn du sagst, ich möchte halt irgendwie 11 Kunden gewinnen. Wenn du 11 Kunden gewinnen willst und das halt irgendwie schaffst, jeden Kunden, mit dem du halt irgendwie jeden zweiten Kunden, mit dem du fünfmal gesprochen hast, irgendwie zu gewinnen, dann musst du halt mit 22 Kunden fünfmal sprechen und und so weiter, ne? Und dann musst du wahrscheinlich zum Schluss 1000 Kunden, 1000 potenzielle Kunden, die alle auch in deiner Zielgruppe sind, die alle wirklich auf das passen, was du zu bieten hast, irgendwie anschreiben. Und wenn du das nicht tust, dann wird es halt sehr, sehr schwierig werden. Das heißt, so dieser Ansatz, und das ist was, was viele einfach am Anfang erstmal falsch machen, die gucken sich halt die Business Angel an, dann recherchieren die, dann sagen die, ah, okay, ich höre mir jetzt mal beispielsweise einen Podcast an, wo der Olaf mal irgendwie ein bisschen was erzählt und dann schreibe ich ihm eine ganz detaillierte Nachricht irgendwie, wo ich auf alles Mögliche Bezug nehme, was er vielleicht irgendwie mal in seinem Leben gemacht hat und dann reagiere ich nicht. Ne, das ist natürlich irgendwie dann sehr sehr traurig und halt sehr viel Ressourcenverschwendung. Und du kannst natürlich irgendwie deine Must-Wins haben und sagen, okay, das sind die 3, 4 Business Angel, die will ich auf jeden Fall gewinnen. Dann musst du gucken, die auf einer Veranstaltung zu treffen und bei LinkedIn anzuschreiben und ein warmes Intro zu kriegen und. Aber im Großen und Ganzen ist es auch einfach so, Business Angel kriegen viele Möglichkeiten zu investieren und investieren natürlich relativ selten. Das heißt, du musst auch irgendwie eine große Menge Business Angel irgendwie in deinen Pool kriegen, irgendwie in deinen Funnel kriegen und gucken, mit welchen lohnt es sich halt irgendwie dann auch mehrere Gespräche zu führen.
Wenn du es jetzt schon mit Marketing und Vertrieb vergleichst, gibt es da 2 Möglichkeiten. Entweder du wirst gefunden oder du drückst jemanden deine Idee auf. Würdest du sagen, gute Gründer, gute Ideen werden von euch gefunden? Oder ist der andere Weg der Direktakquise doch fast eigentlich der sinnvollere?
Naja, ich meine, es ist ja im Prinzip so, also du kommst ja so ein bisschen auch aus dem Bereich und es ist ja so, eigentlich wird kein Produkt wird tatsächlich einfach zufällig gefunden. Ja, also man muss immer was dafür tun und was man dafür tut, kann natürlich sehr unterschiedlich sein und das ist natürlich auch in Bezug auf Business Angel suchen, ist beides valide und die Frage ist halt, was kannst du gut, wenn du jemand bist, der halt irgendwie ein gutes Netzwerk hat, eine gute Reichweite hat, vielleicht gut Storytelling kann, dann erzähl halt irgendwie, was du vorhast und was du planst und welche Erfahrungen du damit machst auf irgendwelchen Plattformen wie LinkedIn oder anderen Kanälen, ja, mach TikTok für dein Startup. Das führt natürlich immer dazu, dass du halt sozusagen so eine pseudo-passive Reichweite produzierst. Ja, die ist ja nicht passiv, weil du musst ja doch ganz viel Arbeit da reinstecken, um diese Reichweite irgendwie zu generieren. Und wenn du aber eher der Typ bist, der halt irgendwie in einem Gespräch gut überzeugen kann und der vielleicht gut pitchen kann, aber nicht so derjenige bist, wenn du nicht der Marktschreier bist, sondern halt eher der Verkäufer, dann musst du halt deinen Funnel irgendwie vielleicht ein bisschen anders pflegen. Aber im Endeffekt ist es ja in beiden Fällen so, dass du halt einen Funnel pflegst und halt immer versuchst, jemanden eine Stufe weiter in deinem Funnel nach unten durchzuschieben und unten fällt dann halt ein Kunde im klassischen Sales oder halt in der Investorenakquise fällt halt ein Investment bei raus, ne? Und wie du den gestaltest, hängt von dir ab und hängt natürlich auch von deiner Idee ab. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn du jetzt in den letzten 2, 3 Jahren ein Unternehmen im Bereich Green Tech aufgebaut hast, dann war das sicherlich eine gute Idee dafür, vernünftig Content-Marketing zu machen und halt irgendwie auf LinkedIn darüber zu schreiben, vor was für Herausforderungen du stehst und irgendwann auch mal irgendwie zu sagen, wir suchen jetzt Kapital und dann sind wahrscheinlich Investoren irgendwie auf dich zugekommen. Ja, wenn du aber in einem Bereich, der halt gerade nicht so gehypt ist, ein Startup gründest und vielleicht eine mega coole Idee hast, sagen wir mal irgendwie, du baust irgendeine Industriesoftware, die, was weiß ich, ja, irgendwo in irgendeinem Bereich irgendeine Effizienzsteigerung produziert, dann hat das wahrscheinlich erstmal niemanden interessiert, so in der Öffentlichkeit. Da hast du keine Podcast-Einladungen gekriegt, da hast du keine Interviews mit Zeitungen geführt, da hat niemand deinen LinkedIn-Stream gelesen, wenn du halt irgendwie darüber schreibst, wie du halt irgendwie aufgrund von einer mathematischen Optimierung halt, weiß ich nicht, 3% Effizienzsteigerung in der gesamten Ölindustrie produzieren kannst, um mal halt sozusagen so einen Gegensatz zu nehmen, was ist gerade unsexy, ne? Dann musst du natürlich sehr genau gucken, wer sind denn potenzielle Investoren, die auf sowas anspringen würden, die sowas irgendwie wirklich machen wollen und die musst du dann halt sehr einfach ansprechen. Ja, einfach ansprechen heißt natürlich nicht stupide anschreiben. Ja, also das muss man vielleicht mit aufräumen. Also vor 3-4 Jahren ging das vielleicht noch, dass man auf LinkedIn irgendwie so geschrieben hat, hey, ich bin Olaf und ich habe irgendwie das und das vor, willst du nicht investieren? Oder ich habe das und das Produkt, willst du nicht das und das kaufen? Das funktioniert heutzutage wahnsinnig schlecht. Ja, das heißt, wenn du Kaltakquise heißt, im Prinzip zu gucken, wie kriegst du deine Leads aus richtig kalt, lauwarm, und sie lauwarm zu kriegen, heißt halt, ich muss mal gucken, wer kennt den denn? Ja, wenn ich jemanden anschreiben will, wenn ich Olaf anschreiben will und sage, ah, okay, der Kevin kennt den Olaf, der Olaf war mal beim Kevin im Podcast, dann. Und ich kenne den Kevin, ich war vielleicht auch mal beim Kevin im Podcast, habe was über meine Gründung erzählt oder so. Da muss ich den Kevin halt fragen und sagen, kannst du mir ein Intro zu Olaf machen? Und schon hast du irgendwie eine Riesenstufe übersprungen. Ja, weil im Endeffekt ist es immer eine Frage von Trust. Ja, das gilt auch wieder fürs gesamte Verkaufs-Business. Menschen kaufen von Menschen investieren auch in Menschen. Und du musst halt ein Vertrauen erzeugen können und das dann auch möglichst halten, ja, sonst ist es natürlich schnell verbrannt, aber dass jemand daran glaubt und sagt, ich glaube daran, dass du mit deinem Unternehmen auch irgendwo hinkommst und dass du auch da dran bleibst, dass du durch schwere Zeiten dich durchkämpfst und, ne? Und das ist, glaube ich, so die Grundherausforderung, die man erstmal verstanden haben muss, bevor man losrennt, ja. Aber dann muss man losrennen.
Ich versuch's mal kurz zusammenzufassen. Also Vertrauen zu schaffen muss eigentlich das Kernziel sein. Stumpf einfach nur zu pitchen wird heutzutage nicht mehr gut funktionieren. Genau. Am Ende muss es angehen wie einen ganz normalen Marketing-Vertriebsfunnel. Beweg dich dort, wo sich deine Zielgruppe, in dem Fall die Investoren, auch aufhalten. Versuch, interessante Geschichten zu erzählen. Versuch, deine Idee so attraktiv wie möglich auch zu verpacken. Dann hab aber auch keine Angst davor, nachdem du das mal zum Beispiel auf dem Event präsentiert hast, auch das Gespräch zu suchen und die Leute, von denen du da die Aufmerksamkeit bekommen hast, irgendwie mal in den nächsten Schritt zu bringen. Ja, mal in ein erstes Gespräch oder in einem weiteren Termin, wie auch immer. Ja, und wenn man das beherzigt, dann hat man auch mal die Möglichkeit, mit den richtigen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das war der Geheimtipp gerade von noch am Ende. Das Einfachste, was man machen kann, ist wirklich eine persönliche Vorstellung. Ja, sprich, zu Netzwerken in der Szene, Leute kennenzulernen, die Leute kennen, die du kennenlernen möchtest. Ja, und dich dann, sag ich mal, über Bande ins Gespräch bringen zu lassen, wie mit jemandem wie dir.
Genau, und dann halt auch einfach
die
gucken.
Die Kernessenzen.
Ja. Und wenn man halt dann so die ersten Commitments hat, ja, also die ersten Investoren, die sagen, ja, ich würde bei dir investieren, dann das Ganze irgendwie zu versuchen, auch wirklich zu verschriftlichen, ja, also ein Termsheet zu unterschreiben, und dann eben von sich da auch wieder weiterhangeln. Ja, das sind Leute, die vertrauen schon mal in dein Unternehmen. Die können dir die Intros machen zu weiteren Investoren. Und jetzt jemand, der dir eine Absage erteilt, der wird dir wahrscheinlich keine Intros machen, ne? Also ich mach tatsächlich nie Intros oder zu 99% kein Intro zu einem Unternehmen, wo ich nicht selber investiere. An andere Business Angel. Es sei denn, das ist mal so ein Thema, wo ich sage, ah, das könnte, ich weiß schon, ich verstehe sowas immer nicht so gut, aber der Fabian oder Peter oder wer auch immer, der kennt sich da aus, weil der ist im Health-Tech-Markt oder der ist in dem und dem Markt und für den wäre das vielleicht.
Aber dann hast du ja gedanklich schon investiert, weil du die Idee gut findest oder das Gefühl hast, da könnte was drin sein.
Genau, und das ist dann vielleicht auch was, wo ich noch drauf aufspringen würde, wenn die sagen würden, ah ja doch, ich mach das mal mit, das ist gut. Aber im Regelfall, und das geht auch den meisten anderen Business Angels so, die ich kenne, macht man keine Intros zu Unternehmen, wo man nicht investiert, weil man da ja auch nicht das Vertrauen dran hat, dass das ein gutes Investment ist. Ja, und das würde man ja nie seiner eigenen Peer Group empfehlen, in Unternehmen zu investieren, wo man selber nicht dran glaubt. Ja, das ist ja wie mit Produkten. Wenn man eine bestimmte Software nicht selber nutzt, wem würde man die empfehlen? Ja, also seinem Feind vielleicht.
Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt ein paar Elemente, auf die du schaust, wenn jemand mit einer groben Idee auf dich zukommt. Eins davon ist das Team. Wie oft ist dir schon vorgekommen, dass dir eine gute Idee gepitcht wurde, du dir dann aber die Leute dahinter angeguckt hast und dir gedacht hast, ah, Idee ist gut, aber mit euch zwei wird das nicht funktionieren?
Relativ oft.
Ja. Das heißt, die Ideen sind seltener das Problem als die Menschen, die versuchen, die Ideen in die Wirklichkeit umzusetzen.
Naja, guck mal, Kevin, du musst es ja nochmal
Kontext des Investieren.
Von einer bisschen anderen Seite sehen, die Unternehmen sind ja immer frisch. Ne? Die sind noch nicht lange am Markt. Das heißt, die haben auch noch gar nicht so viel Feedback bekommen vom Markt. Und wenn sie dieses Feedback vom Markt bekommen, werden sie pivotieren. Ne? Also es ist eigentlich nie der Fall, dass ein Startup zu dir kommt und sagt, das ist meine Idee, das ist mein Geschäftsmodell dahinter. Und dann 10 Jahre später machen sie ganz genau das und verkaufen ihr Unternehmen irgendwie für einen hohen Exit-Erlös. Das passiert einfach nicht.
Aber jetzt die interessante Frage. Ist das den Gründern klar? Ist das den Leuten klar, die nach Geld suchen von Business Angeln und anderen Investoren?
Es ist ihnen oft
klar,
nicht
dass
unbedingt
es viel
klar.
Wichtiger ist. Ja.
Ja. Und zum Beispiel ein großes Problem bei Startups, die ich regelmäßig sehe oder was ich regelmäßig sehe, ist, dass die kein vernünftiges Marketing- und Sales-Konzept haben. Ja, und auch vielleicht niemanden haben, der genau das tun will. Und das ist für mich so ein Red Flag, ne, wo ich sage, okay, das mache ich nicht. Also man wird ja zumindest aus manchen Fehlern wird man ja klug. Und ich habe es ja für mich auch selber erfahren. Und wenn du keine Investoren hast und ein einigermaßen funktionierendes Geschäftsmodell, dann hast du auch sehr, sehr viel Zeit in deinem unternehmerischen Leben, sehr, sehr viel zu lernen. Na? Wenn du aber sagst, ich möchte jetzt Geld aufnehmen, dann heißt das, dass du alles Mögliche beschleunigst und oder auch beschleunigen musst, damit du diese hohen Erwartungen, die halt an dieses Geld gekoppelt sind, erfüllen kannst. Und das heißt, du musst auch ein Verständnis dafür haben, wie kannst du dein Unternehmen denn überhaupt skalieren, wenn du erstmal gezeigt hast, dass der Markt dafür da ist. Und wenn dieses Denken oder diese Herangehensweise im Team fehlt, dann ist die halt schwer zu ersetzen. Die kannst du nicht von außen oktroyieren oder so. Ne? Du kannst nicht, du kannst deinen Gründern immer mal einen kleinen Schubs geben in eine bestimmte Richtung oder die kommen mal zu mir und sagen, Olaf, ich habe da ein Problem oder ich habe folgende Herausforderung, ich habe sowas noch nie gemacht, wie würdest du das machen? Und dann kann ich auch mal was dazu sagen. Aber so die Grundeinstellungen, die kann ich nicht modifizieren. Die können sich über die Jahre ändern, aber dazu ist so dieses Startup-Geschäft einfach zu schnelllebig. Das heißt, wenn du in dem Bereich nicht gut aufgestellt bist, dann wird es wahrscheinlich relativ schwer sein, ein Investment zu kriegen.
Du bist primär in IT- und Software-Themen investiert, oder?
Ja, also ich bin auf jeden Fall nur in Themen investiert, die eine Software-Komponente haben. Also ich habe auch zwei Hardware-Investments, aber auch die haben
dann...
Entschuldigung?
Ich sag fast doch noch schlimmer, wenn du die nächste Frage jetzt hörst. Der klassische ITler oder Softwareentwickler oder auch der klassische Ingenieur, der eine Hardware-Lösung entwickelt, die sind immer sehr, sehr ideenverliebt. Merkst du, dass das ein Problem wird, gerade in der frühen Phase, wenn du in diesen Pivot rein musst und vielleicht deine Idee komplett über Bord schmeißen musst? Dass man dann auf einmal merkt, ich will gar nicht Unternehmer sein, ich will gar nicht das Unternehmen aufbauen, sondern ich wollte eigentlich nur diese Idee verwirklichen. Das ist ja eigentlich auch ein interner Konflikt, den die Gründer dann meistens haben, gerade wenn sie diesen technischen Hintergrund haben.
Genau, also das ist sehr, also ein sehr grundlegendes Problem, wenn du halt irgendwie an deiner Idee hängst. Ne? Das hat auch tatsächlich was mit Ego zu tun. Das ist so eine Sache, die ich auf meiner unternehmerischen Reise halt immer wieder gelernt habe. Im Endeffekt ist es total egal, ob die Leute mich als toll wahrnehmen oder ob die Leute irgendwie meine Idee irgendwie hervorragend finden. Zum Schluss ist ja so die Frage, was kriege ich am Markt irgendwie vernünftig verkauft und was halt nicht. Ja, und wenn ich so sehr davon getrieben bin, dass ich gesagt habe, ich habe mir das einmal ausgedacht und das würde die Menschheit voranbringen oder es würde allen Leuten besser gehen, wenn sie es genau so machen, dann bist du halt fast immer auf dem falschen Weg. Ja, dann lebst du in so ein bisschen in deiner Fantasiewelt, dann baust du ein Luftschloss und dieses Luftschloss wird in den meisten Fällen nicht funktionieren, ja, weil die wenigsten von uns sind so Leute wie Steve Jobs, die halt irgendwie sich ein iPhone ausdenken können. Keine Ahnung, ob er sich selber ausgedacht hat oder irgendjemand anders, ne? Aber so vom Prinzip her und dann halt einen Markt so weit verändern, dass er halt sagt, ah, okay, ja, wir brauchen sowas, ne? Das kriegen halt die wenigsten von uns hin. Und die meisten von uns müssen halt irgendwie damit zufrieden sein, halt irgendwie zu sagen, wenn ich es schaffe, die Stimmung, die am Markt herrscht, so aufzunehmen, dass ich daraus ein gutes Produkt bauen kann, dann habe ich sehr, sehr viel erreicht. Dann bin ich sehr viel erfolgreicher als halt 99% der anderen Unternehmer. Und das ist das, worauf es ankommt, ja. Und wenn du sehr ego-getrieben bist und sagst, das habe ich mir ausgedacht und ich weiß eigentlich, wie es besser ist, dann bist du auf dem Holzweg. Und das sollte man als Investor auch eben berücksichtigen und nicht investieren.
Du hast dich jetzt ein paar Mal schon zwischen den Zeilen genannt. Lass uns nochmal rausgreifen. Was sind denn eigentlich die Phasen, die ich als Gründer in den Fokus legen muss, um wirklich mein Geschäftsmodell erstmal zu validieren, zu kräftigen und dann aber auch die ersten Umsätze zu generieren? Brauche ich erstmal das Produkt oder investiere ich eigentlich erstmal in Vertrieb und Marketing, um überhaupt ins Gespräch zu kommen mit dem Zielmarkt, in dem ich eigentlich mein Produkt platzieren möchte? Was priorisiere ich?
Also so ganz allgemein ist es immer natürlich ein bisschen schwer zu sagen, weil es immer sehr darauf ankommt, was bist du für eine Person. Ja, wenn du ein Gründungsteam bist mit zwei Softwareentwicklern und einem BWLer, ja, dann bau halt irgendwie einen Prototypen, dann bau einen MVP und dann schick den BWLer los und sagt, der soll jetzt dafür irgendwie mal ein paar Kunden gewinnen. Ja, und das kann ziemlich gleichzeitig irgendwie passieren. Ja. Man kann sehr schnell irgendwie was ganz Einfaches bauen mit ganz wenigen Features, was aber trotzdem Value produziert. Ja, wenn du jetzt aber ein Team bist aus drei BWLern, die halt irgendwie ein Problem verstanden haben, vielleicht auch in einem Markt, in dem sie halt irgendwie schon länger gearbeitet haben, aber keinen Softwareentwickler haben, dann ist es wahrscheinlich irgendwie relativ schwierig, selbst mit Low-Code da jetzt ganz schnell ein MVP zu bauen und loszugehen. Dann würde ich sagen, ja, okay, dann schreib doch mal in eine PowerPoint oder von mir aus auch, will jetzt nicht für Microsoft Werbung machen, ja, also in Canva oder in irgendwas anderes, schreib mal einfach rein, wie ist dein Sales Pitch und dann geh mal los und rede mit irgendwie 10 deiner potenziellen Kunden, also für B2B, ja, B2C musst du mit viel mehr Leuten reden, rede mit denen und finde mal raus, ob die das so haben wollen und was denen fehlt und was für die Kaufhemmnisse wären, wo du deine Argumentation irgendwie optimieren musst, wo du vielleicht dein Produkt irgendwie anpassen musst. Und wenn du dann so eine erste Iteration irgendwie mit den Möglichkeiten gemacht hast, die du hast, nämlich PowerPoint, dann kannst du losgehen und sagen, okay, jetzt hole ich mir vielleicht mal irgendwie einen Entwickler oder mach's mit einer Agentur zusammen, mach mal irgendwie so einen Prototyp, mach einen MVP und geh dann los und verkauf's halt wirklich an Kunden. Von dem her, das würde ich sagen, hängt stark von dir ab und deinen Möglichkeiten, aber mach's mit wenig. Ja? Und das ist, glaube ich, die Kernmessage. Mach's mit deinen Möglichkeiten, validier den Markt mit deinen Möglichkeiten.
Das heißt, basierend auf den Ressourcen, so früh wie möglich in den Markt gehen, entweder mit einer PowerPoint oder mit deinem ersten MVP, also mit einem minimalen Produkt. Und wann baue ich weiter? Jetzt habe ich das Feedback bekommen, jetzt kenne ich alle Features, jetzt weiß ich, was der Markt braucht. Setze ich mich jetzt erstmal hin und baue das Ding fertig? Oder versuche ich dann wirklich schon diesen MVP vielleicht mit einer kleinen Veränderung oder mit einem kleinen zusätzlichen Feature auch wirklich zu verkaufen und die ersten Kunden mit on board zu holen?
Verkauf so schnell wie möglich, ne? Das ist halt, also du kannst nichts verkaufen, was keinen Value produziert. Also kannst du vielleicht schon, ja, aber das ist nicht hilfreich, damit verbrennst du deine Kunden. Aber sobald du halt ein Problem deiner Kunden löst, ein relevantes Problem, ja, ich meine, man kann immer eine Lösung haben und dafür dann irgendwie ganz viele Probleme erfinden, das funktioniert aber auch nicht. Man muss halt wirklich ein relevantes Problem lösen, und wenn du dieses relevante Problem löst, dann verkauf das auch an deine Zielgruppe. Dann ist deine Zielgruppe auch bereit, was dafür zu bezahlen, weil es ihnen ja irgendeinen Schmerz, den sie auf der Seele haben halt oder auf dem Konto oder wo auch immer, löst. Und wenn du diese Lösung hast, dann ist natürlich auch dein Kunde bereit, dafür zu bezahlen. Und nur wenn dein Kunde tatsächlich dafür bezahlt, wird er dir auch das Feedback geben, was du brauchst, um ein bezahltes Produkt weiterzuentwickeln. Ja, das ist auch so eine Falle, in die halt viele Gründer reintappen können, dass sie sagen, ja, wir machen jetzt erstmal sehr, sehr lange nur Free und dann machen wir ein Premium dazu. Dann haben sich aber diese ganzen Kunden, die sie haben, schon alle daran gewöhnt, irgendwie, dass ihr Produkt halt kostenlos ist. Und dann bist du an einem, mit einem, kannst, ist es sehr, sehr schwer, mit einem höheren Preispunkt irgendwie dann mal in den Markt zu gehen. Ja, das heißt, Freemium ist durchaus ein valider Ansatz, aber das, der Free-Anteil, der muss halt so gestrickt sein, dass es zwar einen Mehrwert produziert, ist ja ein reines Marketing-Tool erstmal, und du aber als Kunde in deiner Zielgruppe auch relativ schnell bereit bist, das Premium zu verstehen und dafür auch zu bezahlen. Und das heißt, du musst sehr früh anfangen, einfach auch wirklich einen Preis dafür aufzurufen. Dann kommen die Leute auch zu dir und sagen, puh, ich bezahle hier 100 Euro im Monat, 1000 Euro im Monat, 10 Euro im Monat, ist eigentlich egal. Und das funktioniert bei dir nicht oder das und das würde ich mir erwarten. Dann reden die auch mit dir. Wenn es free ist, dann sagen, dann wird erstmal jeder, den du irgendwie ein bisschen kennst, ein bisschen warmes Intro kriegst, der wird sagen, ja, okay, ich nutze das mal. Tatsächlich richtet es davon irgendwie, weiß ich nicht, 75% oder 80%, ich habe jetzt keine Zahlen, richten es gar nicht erst ein, ja, sondern legen nur ihren Account an, registrieren sich einmal und gucken sich das Tool halt nie wieder an. Wenn du dafür bezahlst, dann wirst du halt viel eher auch dazu neigen, es auch wirklich zu nutzen oder es eben nicht mehr zu nutzen und dann auch zu kündigen. Und das ist ja auch ein Feedback für dich. Ja, und dieses Feedback, das musst du halt wirklich einsammeln. Und wenn sich daraus abzeichnet, dass du eine solide Möglichkeit hast, am Markt zu verkaufen, dann kannst du auch anfangen, darüber nachzudenken, wie kriegst du das Ganze denn ein bisschen größer? Ja.
Ja.
Zu früh skalieren wäre zum Beispiel auch so ein Fehler.
Entschuldigung? Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber was sagst du Gründern? Ich glaube, der klassische Einwand, den jetzt fast jeder Gründer im Kopf hat, ich habe noch gar nichts. Was soll ich denn da verkaufen?
Ja, dann bau halt was ganz Kleines.
Gerade bei Software, wenn...
Ja.
Aber ist doch noch nicht gut genug.
Ja, aber es ist ja nie gut genug. Und gerade mit einem Entwickler-Mindset, ja, was sehr sicherheitsorientiert ist, man muss auch immer ein bisschen verstehen, Menschen funktionieren halt sehr unterschiedlich. Und ein Entwickler ist halt jemand, der üblicherweise halt sicherheitsbewusst ist. Ja, und Sicherheiten braucht, um bestimmte
Handlungen zu machen. Was du gerade empfiehlst, ist halt genau das Gegenteil. Du sagst, hey, geh mit diesem MVP raus. Verkauf das erstmal, verkauf vielleicht auch schon Features, die noch gar nicht entwickelt sind. Bau sie, nachdem du es verkauft hast.
Genau.
Und da gehen natürlich die Alarmglocken auf, wenn ich sehr sicherheitsbewusst bin. Ich denke direkt, ich kann das auch nicht machen.
Deswegen ist es halt extrem wichtig.
Wie hilfst du mir dabei als Gründer, diesen mentalen Shift hinzukriegen?
Also da ist es einfach wirklich wichtig, auch ein bisschen Diversität im Team zu haben. Mhm. Ja. Also es ist ganz schwierig, aus meiner Sicht, ja, ich meine, das muss ja jeder immer irgendwie für sich beurteilen. Und es gibt natürlich, gerade in den USA gibt es viele Ausnahmen davon, da gibt es auch viele Entwickler, die halt irgendwie nicht nur ein CTO dann werden, sondern auch ein CPO, also für das Produkt verantwortlich sind und das irgendwie marktorientiert entwickeln. Aber in Deutschland ist es eben oft sehr getrennt, sind Techniker halt irgendwie sehr sicherheitsbewusst und du brauchst irgendwie auch einen Gründer, der halt irgendwie groß denkt und der in den Markt denkt und der in Sales denkt und der sagt, weiß ich nicht, wir erobern die Welt, jetzt mal im positiven Sinne, also nicht im militärischen Sinne gedacht. Und wenn du so jemanden nicht im Team hast, ne, das war das, wo wir ziemlich am Anfang irgendwie von gestartet sind, wenn dein Team auf der Position eben nicht gut aufgestellt ist, dann kann ich Gründern üblicherweise nur empfehlen, such dir jemanden, der diese Rolle im Team ausfüllt. Ja, und das ist auch was du ganz schlecht auslagern kannst. Also du kannst ganz schlecht, du kannst dir Hilfe holen, ne? Du kannst dir einen Sales Coach holen, du kannst dir vielleicht auch eine Agentur holen, die ein Marketingkonzept für dich macht. Aber wenn du niemanden im Team hast, der dieses Mindset hat, der dieses, hey, wir gehen da jetzt raus, ich will es verkaufen, ich will Erfolge beim Kunden haben, dann wird es halt schwierig, ein großes Unternehmen aufzubauen. Das kann dir niemand, ja. Also Sales kann dir eh niemand abnehmen als Gründer. Das ist so eine der eine der Dinge, musste ich auch selber ein bisschen schmerzhaft lernen am Anfang. Ja, am Anfang habe ich gedacht, ja, dann machen wir irgendwas und dann werden halt irgendwie, dann wird schon jemand auf uns zukommen, das wird schon irgendjemand brauchen. Ja, aber es braucht natürlich niemand, weil niemand weiß, dass es überhaupt gibt, was du baust. Und das heißt, du musst da rausgehen, du musst sagen, hey, wir haben da was, wir haben eine Lösung, kennst du dieses Problem? Und nur wenn jemand dieses Problem kennt, dann brauchst du ihm was über deine Lösung erzählen, ja, weil wenn jemand sagt, nö, das Problem kenne ich nicht, ja, dann hast du dir vielleicht irgendwie was ausgedacht, hast ein Luftschloss gebaut. Und das ist was, wo man halt sehr schonungslos im Gründungsteam auch mit sich selbst als Firma umgehen muss. Ja, man muss sich immer die Frage stellen, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg? Machen wir Schritte, die andere Leute auch irgendwann bezahlen wollen? Und wenn du das nicht tust, dann wirst du kein erfolgreiches Unternehmen bauen.
Ist das das Problem, an dem auch ihr damals mit eurem ersten Produkt gescheitert seid? Dass ihr zu verliebt in das Produkt wart und es nicht wirklich versucht habt, auf die Straße zu bringen?
Tatsächlich würde ich mal sagen, wir sind an ganz vielen Dingen gescheitert und an vielen Dingen, die einfach so eine gewisse Unerfahrenheit waren. Und da hast du heutzutage als angehender Unternehmer eigentlich ziemlich coole Möglichkeiten, die wir damals zumindest nicht gefunden haben oder nicht gesehen haben. Ne? Allein schon, wenn du halt von bestimmten Leuten irgendwie mal auf LinkedIn ihre Unternehmerreise verfolgst, wenn du dir ein paar Podcasts anhörst zu Unternehmertum, da gibt es einfach sehr viel, was auf so einer relativ einfach verdaulichen Ebene dir irgendwie so ein paar grundlegende Dinge nahe bringt. Ja? Also damals, 2006, war es noch so, da war viel, ja, ich habe mir auch irgendwelche Bücher gekauft und so, ne, aber das war alles irgendwie zu akademisch. Und heutzutage hast du einfach durch die Veränderung des Contents, der Konsumierbarkeit von Content, hast du einfach andere Möglichkeiten, dir sehr schnell wichtige Informationen, einen wichtigen Überblick zu verschaffen. Und der hat uns damals sicherlich an einigen Stellen gefehlt. Wir hatten auch gar keine Ahnung, dass es sowas wie Business Angel gibt oder so. Ne? Wir sind beide damals nicht aus einer Unternehmerfamilie gekommen, haben einfach gegründet, so ein bisschen naiv haben dann also auf verschiedenen Ebenen, ja, uns hat sozusagen Expertise im Sales gefehlt, uns hat Expertise im Projektmanagement gefehlt, wir haben Lean Startup zumindest noch nicht gelesen gehabt. Ich weiß nicht, ob es schon geschrieben war, wahrscheinlich schon geschrieben, aber wir haben es noch nicht gelesen gehabt. Also es sind ganz viele Dinge, an denen wir im Endeffekt halt irgendwie zu viel Energie da reingesteckt haben, irgendwie was zu entwickeln und irgendwelche Details auszubauen und dann aber einfach nicht am Markt einfach keine Traction hatten.
Dann habt ihr ja euer Geschäftsmodell, nachdem ihr gemerkt habt, ihr habt keine Traction bekommen, nochmal grundlegend verändert. Was gehört denn für dich zu einem guten Geschäftsmodell? Was muss ich alles für mich geklärt haben, damit das Geschäftsmodell so stabil ist, dass man es im zweiten Schritt dann auch skalieren kann?
Ist eigentlich relativ einfach. Du musst klar haben, für wen löst du ein Problem? Ja, also wer ist deine Zielgruppe? Dann musst du wissen, ist es für diese Zielgruppe ein relevantes Problem, also so ein Top-5-Problem oder Top-7-Problem kannst du dir aussuchen, aber wenn du halt irgendwie das 35. Problem in deren Prioritätenliste löst, dann hilft dir das halt nichts. Und also für wen löst du das Problem? Ist das Problem groß genug? Gibt es genug Leute, die dieses Problem haben? Ja, also ist das die Marktgröße? Und dann ja, vielleicht noch irgendwie die Frage, ist deine Zielgruppe bereit, dafür zu bezahlen? Aber wenn du halt ein Top 5 oder Top 7 Problem löst, dann ist deine Zielgruppe bereit, dafür zu zahlen. Ja, das ist damit eigentlich schon erledigt. Und dann musst du halt dieses Produkt bauen in einer möglichst kleinen Ausgabe, MVP, Prototyp, wie auch immer du es nennen willst. Und dann musst du loslegen und dann musst du der Beste werden in dem Markt. Ja, ich meine, das ist auch was heutzutage vielleicht irgendwie so eine ganz grundlegende Anforderung ist. Du musst eigentlich in jedem Markt immer der Beste sein. Ja, selbst als Coach, das machst du ja auch, musst du für deine Zielgruppe das beste Angebot haben. Du musst so sichtbar sein, dass man sagt, okay, ich möchte halt mit dir zusammenarbeiten und nicht mit irgendjemand anders da draußen, weil es gibt immer jemanden, der ein vergleichbares oder ein ähnliches Angebot hat wie du und der irgendwie 3 Euro günstiger ist oder und so weiter, ne? Und das gilt natürlich im Softwarebereich auch. Das heißt, du musst immer an dieser Exzellenz arbeiten. Du musst dich irgendwie fragen, was unterscheidet mich von meinen Wettbewerbern im positiven Sinne? Und wenn du halt, üblicherweise gehst du in den Markt rein als Gründer, in dem es schon irgendein Angebot gibt. Ja, und ein Fehler, den halt viele machen, ist dann halt irgendwie zu sagen, das ist wieder dieses klassische Techniker-Denken, zu sagen, okay, mein Wettbewerber, der hat ja 67 Features und diese 67 Features, die baue ich jetzt auch alle und dann kann ich eigentlich erst so richtig in den Wettbewerb treten. Ja, das ist grundfalsch. Wirklich grundfalsch, muss man sofort wegschmeißen. Der ganze Gedanke führt in die falsche Richtung. Man muss sich fragen, welches eine Feature hat mein Wettbewerber nicht, was meine Zielgruppe unbedingt haben will, und dann baue ich genau das. Ja, und wenn ich damit meine Zielgruppe überzeuge, dann kann ich immer noch die 67 Features irgendwann nach und nach bauen, wobei ich davon wahrscheinlich auch nur 30 bauen muss, weil die anderen nutzt der Kunde halt eh nicht. Ja, und immer so dieses Distinktionsmerkmal, das ist das, worum es geht. Ne? Man muss immer ein Distinktionsmerkmal schaffen, man muss was schaffen, wo jemand sagt, alles klar, das kriege ich nirgendwo anders hier im Markt. Ja, und deswegen kaufe ich dein Produkt.
Ich sage dazu immer, du bist wahrscheinlich nie der Erste, der irgendwas anbietet. Du wirst sicherlich nicht der Beste sein, weil das entscheidet am Ende eh der Markt und nicht du. Aber das, was du hast, ist die Möglichkeit, anders zu sein. Das heißt, du kannst dir angucken, was machen alle anderen im Markt nicht und dich genau dort positionieren. Und damit kriegst du auch die Aufmerksamkeit, die du haben möchtest. Wenn du versuchst, irgendjemanden zu kopieren, ein Angebot zu kopieren, eine Software zu kopieren, die schon auf dem Markt ist, und versuchst, die besser zu machen, dann bist du einfach nur eine Alternative zu Anbieter XY.
Du bist Commodity.
Wenn du dich auf die Sachen konzentrierst, die noch nicht da sind, die dich differenzieren, dann hast du initial auch einfach die besseren Chancen, im Markt irgendwo gesehen zu werden.
Genau. Das Einzige, was ich da vielleicht nochmal sagen würde, also gerade wenn du ein Startup baust, dann musst du dieses Ziel, ich werde der Beste in diesem Markt, das musst du schon ein bisschen auf deine Fahne schreiben.
Klar, also dass du groß werden willst, gerade auch mit Hinblick auf Investorengelder, die man einsammeln muss, da muss das Ziel, die Vision natürlich groß sein. Aber der Einstieg darf da nicht sein, ich baue jetzt einfach PowerPoint nur besser.
Ja, auf keinen Fall.
Ich mache alles anders als PowerPoint und dann werde ich natürlich groß hinten raus.
Ja.
Aber der Einstiegspunkt,
das ist ja ein Positionierung, interessantes Beispiel.
Die Positionierung am Anfang.
Genau. Also gutes Beispiel eigentlich. Ja,
ich glaube, diesen einen Competitor,
Entschuldigung?
Ich glaube, dieses eine Beispiel, ich glaube, Pitch heißen die. Die sind an den Markt getreten mit der ganz klaren Vision, wir wollen alles besser machen als PowerPoint. Und haben sich einfach darüber differenziert und gesagt, hey, wir wollen, dass es Spaß macht, diese Präsentation zu bauen. Wir wollen eigentlich Simplheit reinbringen und die Komplexität reduzieren und haben sich eigentlich komplett nur gegenüber PowerPoint als Anbieter differenziert und wollte einfach dadurch den kompletten Markt aufmischen. Ja. Das war, glaube ich, der ehemalige Gründer von Wunderlist, der da reingegangen ist.
Okay.
Ich weiß gar nicht, wo die heute stehen. Ich habe das nicht mehr verfolgt. Ich bin nicht ein PowerPoint-Nutzer.
Aber so Canva ist zum Beispiel sowas
genau
Ähnliches.
Ist halt.
Ne, bei Canva, die haben auch gesagt,
Canva genauso.
Im Prinzip kannst du mit uns Präsentationen machen oder Flyer, aber es ist halt einfach, ne? Und 90% der Leute, also so Leute wie ich, kommen halt mit Canva gut zurecht. Und die anderen 10% oder wahrscheinlich nicht mal 10%, die brauchen halt einen Photoshop, um halt noch irgendwie dies und das zu machen. Aber wenn ich einen Hintergrund entfernen will und es in Photoshop mache, dann sieht es natürlich schlechter aus, als wenn ich das in Canva automatisiert machen lasse. Und das sind so, dieses Simplifizieren ist auch so eine Grundidee, ne? Weil gerade im Softwarebereich, Software-as-a-Service-Bereich, willst du ein Angebot schaffen, was halt für einen sehr, sehr großen Teil deiner Zielgruppe einfach zu bedienen ist, ne? Wo du sagen kannst, okay, gucke ich mir an, verstehe ich, kann ich nutzen.
Ja. Nochmal zum Thema Skalierung. Du hast im Vorgespräch mal gesagt, du solltest nicht skalieren, bevor bewiesen ist, dass das, was du gerade baust, das, was du verkaufen willst, auch wirklich funktioniert und einen gewissen Need im Markt abdeckt. Ich glaube, darauf kannst du keine klare Antwort geben, aber ich stelle die Frage trotzdem, wann ist denn der richtige Zeitpunkt zu skalieren? Wann weiß ich denn, dass ich gut genug bin? Wann weiß ich denn, dass das, was ich verkaufe, Hand und Fuß hat? Und woran kann ich das festmachen? Gibt es da Sachen, die ich messen kann, wo ich sage, die ersten 10 Kunden, die mich sogar weiterempfohlen haben? Also wonach suchst du da auch als Business Angel, um da die Empfehlung zu geben, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, aufs nächste Level zu gehen?
Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja, also natürlich ist jetzt eine präzise Antwort und zu sagen, okay, die ersten 10 Kunden und dann kannst du skalieren, das wird nicht funktionieren. Und vielleicht nochmal ganz kurz, warum darf man nicht skalieren, bevor man nicht gezeigt hat, dass es funktioniert? Wenn du halt skalierst und noch ganz viele Probleme hast, dann skalierst du erstmal deine Probleme. Ja, und wenn du im Prinzip mehr Ausgaben produzierst als Einnahmen, dann skalierst du natürlich auch die Ausgabenseite und brauchst immer mehr Geld. Und das kann in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen irgendwie funktionieren, dass man zumindest damit Geld einsammelt. So Lieferdienste, also Quick Commerce und so ist so ein Beispiel gewesen, hat halt nicht geklappt, aber da gab es zumindest auf Investorenseite die Vorstellung, dass man skalieren kann, bevor man ein valides Geschäftsmodell hat. Ne? Und aber um deine Frage
zu Unternehmen wie Gorillas?
Genau, Gorillas oder auch Flink ist wahrscheinlich so ähnlich oder Getir, ne, ist alles so, da ist sehr, sehr viel Geld reingeflossen.
Genau, da wurden ja Milliarden reingepumpt.
Genau. Ja. Also ich stecke da jetzt nicht im Detail drin, ne, aber das waren so Geschäftsmodelle, die ich halt nicht verstanden habe und wo es immer hieß, ja, aber die Idee ist, dass es dann halt irgendwann so groß skaliert ist, dass man dann irgendwelche Effekte produzieren kann im Einkauf oder ähnliches und dann kriegt man das Modell halt irgendwie positiv gedreht. Uber ist zum Beispiel auch sowas, ja, Uber hat immer noch die ich glaube, die nehmen vor allem das Geld ein, was sie brauchen, um ihre Fahrten, also um die Fahrer zu bezahlen, und die ganze Firma an sich funktioniert auf Venture Capital. Und es ist, also von dem her, es gibt so ein paar Bereiche, in denen das zumindest eine Zeit lang funktioniert. Ob es auf Dauer funktioniert, kann ich halt nicht so beurteilen. Prinzipiell ist es aber halt so, dass du dir natürlich immer angucken kannst, wie viel kostet es mich, einen Kunden zu gewinnen, also Customer Acquisition Cost, ganz, ganz zentrale Kennzahl, und wie viel kann ich über einen gewissen Zeitraum an einem Kunden verdienen, ja, also Customer Lifetime Value, also Lifetime jetzt sozusagen nicht, bis der Kunde stirbt, sondern bis der Kunde bei dir geht. Und das kann ich relativ gut abschätzen, indem ich halt irgendwie gucke, wie viel Churn habe ich. Wenn ich zum Beispiel 3% meiner Kunden jeden Monat verliere, dann bleiben die Kunden halt ungefähr 3 Jahre bei mir, so im Mittel. Ja, wenn ich jeden Monat 3% verliere, das ist ungefähr 33 Monate, die bei mir bleiben, sind ungefähr 3 Jahre. Und damit kann man halt irgendwie so operieren. Und wenn die 33 Monate bei mir bleiben und im Monat halt irgendwie 100 Euro bezahlen, dann habe ich einen Customer Lifetime Value von 3.300 Euro. Und wenn ich einen Kunden zum Beispiel für 500 Euro gewinnen kann, also inklusive Marketingkosten, Saleskosten und so weiter, dann habe ich so einen Betrag dazwischen, das sind jetzt in dem Fall halt 2.800 Euro, mit dem ich halt operativ arbeiten kann oder halt eine Marge produzieren. Ja, und das kann ich mir natürlich angucken und sagen, ist das möglich, darauf irgendwie profitabel zu wirtschaften? Also wenn ich mir jetzt angucke, wenn die zum Beispiel 2 Stunden Support im Monat brauchen, dann wird es nicht lange gut gehen. Ne? Also 2 Stunden Support pro Kunde im Monat, wenn ich das anfange zu skalieren, dann werde ich dann werden aus den 100 Euro, die zum Lifetime Value beitragen, schnell halt irgendwie nur noch 3 Euro oder so, wenn ich die Gehälter vom Support abziehe und die Nebenkosten und die Organisation dazu und Softwarekosten, dann wird es halt nicht funktionieren. Aber wenn die über ihre gesamte Laufzeit 2 Stunden Support brauchen, dann wird es sehr viel realistischer, dass ich mit diesem Unterfangen halt irgendwie Geld verdienen kann. Und dann ist es zwar vielleicht so, dass ich aktuell kein Geld verdiene, weil ich einen Support-Mitarbeiter habe, der vielleicht auch noch dies macht und jenes macht und so, der mich aber irgendwie ein paar tausend Euro im Monat kostet. Aber ich habe halt nur 10 Kunden und das heißt, der macht nur 20 Stunden Support. Das heißt, so vielleicht bin ich noch nicht operativ positiv, aber ich kann absehen, dass ich, wenn ich mehr Kunden gewinne, mehr Mitarbeiter einstellen kann auf der Ebene und dann durch diese Skalierungseffekte halt in die schwarzen Zahlen komme. Und wenn ich das kann, dann macht es natürlich absolut Sinn, zu skalieren. Ja, dann macht es absolut Sinn zu sagen, okay, ich habe 500 Euro Customer Acquisition Costs, ich nehme jetzt zum Beispiel 50.000 Euro von einem Investor und gewinne damit halt 100 Kunden. Ja, und wenn ich das gemacht habe, also ist jetzt vielleicht ein bisschen klein gedacht, ne, aber nur um ein Beispiel zu haben, was sich irgendwie im Kopf nachvollziehen lässt, wenn ich das gemacht habe, dann wird mir auch relativ einfach jemand wahrscheinlich irgendwie 5 Millionen geben, damit ich nicht lügen, ne, 10.000 Kunden gewinnen kann. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gerechnet. Das ist halt so die Logik, in der Skalierung funktioniert. Ne? Ich muss immer beweisen, dass mein Produkt am Markt eine Marge produzieren kann. Dann muss ich beweisen, dass es auch tatsächlich tut. Und dann kann ich den richtig großen Skalierungsschritt machen und halt sehr, sehr viel Geld in die Kundenakquise pumpen, um dann ein Riesenunternehmen zu bauen.
Das heißt, ich versuche es mal zu vereinfachen. Ich als Unternehmer, als Gründer muss meine Zahlen kennen. Ich muss verstehen,
auf jeden Fall,
was ich vorne reinstecken muss, um hinten was zu produzieren. Ja?
Genau.
Wie du schon gesagt hast, Kosten pro Kunde, aber dann auch Customer Lifetime Value und wie viel kostet mich der Kunde letztendlich, wie sind die Margen. Wenn ich diesen kompletten Prozess wirklich mal mit Zahlen belegen kann, dann kann man halt die Rechnungen machen, ob es sich überhaupt lohnt zu investieren. Dann kann man Rechnungen machen, ob man das Ding überhaupt profitabel hochskalieren kann und so weiter. Das heißt,
also nur,
das größte
nur
Problem, das ich lösen muss, erstmal die Zahlen herauszufinden und dann wahrscheinlich mit jemandem wie dir auch zu verstehen, wie kann ich die Zahlen verbessern. Und wenn die Zahlen eine gute Geschichte erzählen, dann ist der richtige Zeitpunkt auch wirklich zu skalieren, entweder durch Ressourcen, die man selbst investiert oder halt durch externe Ressourcen, die man noch mit reinholt.
Genau, im Prinzip hast du damit jetzt relativ gut beschrieben, Business Angels helfen dir bei dem ersten Teil. Ja, und Venture Capital hilft dir beim zweiten Teil. Also mit Business Angels kommst du dahin, dass du skalierungsfähig bist. Im Idealfall, ja. Also es kommen da nicht alle dahin, aber wenn du dahin kommst, meistens mit Business Angels und die richtige Skalierung, da brauchst du halt üblicherweise Venture Capital für.
Jetzt investierst du ja als Business Angel primär in junge Startups und junge Ideen. Hast du für dich schon irgendwie ein Muster erkennen können, wann ein Startup erfolgreich wird, ja, das unter deinen Fittichen wächst und wann nicht?
Also es wäre natürlich mega cool, wenn ich das so einfach so im Prinzip eine Matrix hätte, wo ich oben irgendwie ein paar Parameter reinschmeiße und unten rauskriege, irgendwie wird es erfolgreich oder nicht. Und das funktioniert natürlich leider nicht. Und es ist auch tatsächlich so, dass man halt irgendwie, gibt es auch Untersuchungen drüber, wenn du versuchst als Business Angel sozusagen Failure um jeden Preis zu vermeiden, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Ja, du musst im Prinzip diese Wagnisse eingehen, du musst halt auch in Unternehmen investieren, die natürlich pleite gehen können. Natürlich möchtest du es für keins, ne? Und ich meine, bei mir ist auch so, mit allen Gründern, mit denen ich irgendwie zu tun habe, habe ich ja auch neben einer finanziellen Verbindung auch eine emotionale Verbindung und ich finde die Sache gut und ich finde das Team gut und finde die Gründer gut und will natürlich, dass sie erfolgreich werden. Trotzdem muss ich akzeptieren, dass halt immer mal auch ein Punkt kommt, an dem ich halt irgendwie sagen muss, ich muss dieses Geld jetzt abschreiben. Und wenn ich das nicht tue, dann investiere ich zu sehr in Unternehmen, die zwar vielleicht in der Lage sind, einen gewissen Return zu produzieren, aber eben nicht in der Lage sind, halt wirklich Outlier zu sein oder High-Performer zu sein und halt irgendwie ihren Markt relevant zu schlagen und ein Multiple von, sagen wir mal, über 10 zu produzieren. Und wenn ich das nicht habe, dann wird es sehr, sehr schwer sein, überhaupt einen Benchmark zu schlagen, wie jetzt zum Beispiel einen MSCI World ETF. Dann weiß ich nicht genau, ob es dann sozusagen attraktiv ist, das zu tun. Ja, also dann kann man natürlich immer noch Business Angel sein, wenn man sagt, mir ist langweilig. Ich könnte mein Geld auch in MSCI World ETF stecken, aber eben ich investiere lieber in Unternehmen, weil dann habe ich jemandem Geld gegeben und wenn ich jemandem Geld gegeben habe, hört er mir zu. Ja, das ist natürlich irgendwie ein Modell, aber es ist natürlich nicht cool, ne? Und das ist nicht das, was die meisten Business Angel irgendwie bewirken wollen. Und um halt sozusagen wirklich rauszustechen und halt eine höhere Performance irgendwie zu produzieren, als in breiten Aktienmarkt zu produzieren, musst du halt bereit sein, halt irgendwie Risiken einzugehen, die halt dagegen stehen. Von dem her, wenn du so ein Konzept hast, dass du zeigen kannst, das Unternehmen wird erfolgreich oder nicht, hast du wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Tool und das kannst du vielleicht in eine B2B-SaaS-Lösung für Business Angel, für VCs gießen und wirst damit auch sehr, sehr viel Geld verdienen. Noch spannender wäre halt irgendwie zu verstehen, welche Unternehmen haben das Potenzial, haben ein Riesenpotenzial, ja, und im Verhältnis dazu eine etwas kleinere Failure-Rate, als halt irgendwie marktgerecht wäre, weil dann schaffst du ein Arbitrage-Geschäft und das ist das, von dem halt eigentlich alle Investoren halt immer träumen, irgendwie Arbitrage-Geschäfte zu machen, also günstiger zu kaufen, als der eigentliche Marktpreis wäre. Aber ist mir bisher nicht klar, wie sowas dann tatsächlich zuverlässig funktioniert.
Also gibt es leider noch keine geheime Formel. Schade.
Also nicht bei mir, ne? Es gibt ja sehr, sehr erfolgreiche Business Angel. Ich glaube, bei mir ist jetzt nicht so schlecht, aber ich glaube, da gibt es noch welche, die haben noch ganz andere Quoten.
Wie gehst du denn mit dem Thema Fokus um? Ich sehe immer wieder bei jungen Unternehmern, bin auch selbst schon ein paar Mal in diese Fokusfalle getappt, dass du eine gewisse Zeit an einem Thema arbeitest, den Fokus verlierst, um dieses eine Thema wirklich zur Exzellenz zu treiben. Ist das auch etwas, was du bei deinen Investments öfter mal wieder feststellst, dass du die Gründer mal wieder einfangen musst und sie wieder einnorden musst, dass sie fokussiert beim Thema bleiben? Oder ist es eigentlich in dem Moment, wo du die Investition, sag ich mal, reingeholt hast und dich mehr oder weniger dann auch verpflichtet hast, so eine Idee oder ein Thema zu verfolgen, dass dieses Fokus-Thema gar nicht mehr so ein Problem darstellt für die Unternehmer oder die Gründer, weil sie halt dich im Hintergrund oder dich im Nacken haben, und damit so eine gewisse Verpflichtung.
Ja, das reicht ja nicht, mich im Nacken zu haben, ne? Man muss sich tagtäglich fokussieren und man muss vor allem eben auch priorisieren. Und das ist eine große Herausforderung, für jeden Unternehmer eine große Herausforderung. Und du kannst es vielleicht nochmal, wir haben ja vorhin auch ein bisschen so über MVP gesprochen und wie gehe ich an den Markt. Und die Frage, die sich für viele Leute halt irgendwie stellt, ist, ich entwickle ein MVP, merke, dass ich damit nicht sofort erfolgreich bin. Und jetzt ist die Frage, verwerfe ich das? Ja, weil wenn scheitern, dann so früh wie möglich. Und baue ein MVP in einem anderen Bereich, also mach was anderes. Oder sage ich, nee, das hat aber trotzdem das Potenzial, jetzt habe ich daraus gewisse Learnings, ich weiß zumindest, was mein Markt nicht will und jetzt mache ich diese Anpassungen und mache daran weiter. Das eine ist, du fokussierst dich eben auf die eine Sache und das andere ist, du machst ganz viele Sachen so seriell hintereinander, bis du irgendwas findest, was erfolgreich wird. Was jetzt so genau der richtige Weg ist, kann ich dir natürlich auch wieder nicht irgendwie sagen, aber ich habe den Eindruck, dass es sehr, sehr schwer ist für Leute, die halt immer wieder eine neue Sache anfangen und immer wieder eine neue Sache anfangen und halt nie irgendwas wirklich zu Ende bringen. Und die, warum defokussiert man sich überhaupt? Ist ja üblicherweise, weil irgendwas anstrengend wird, ne? Und diese Anstrengung und diesen Schmerz, den muss man halt überwinden. Und das gilt ja auch wieder für alle Bereiche. Also ich weiß nicht, wie weit du das kennst, aber wenn du halt irgendwie zum Beispiel, ein einfaches Beispiel ist Sport, ja, wenn du irgendeinen Sport anfängst, dann hast du am Anfang so das Gefühl, ah ja, es geht mega schnell voran und dann kommst du irgendwann auf so ein Plateau und dann wirst du einfach nicht mehr in der Geschwindigkeit besser wie vorher und dann kannst du natürlich sagen, ich wechsle jetzt den Sport, ja, und mach irgendwas anderes, dann lernst du wieder ganz schnell, wieder gutes Gefühl am Anfang. Du kommst aber nie an diese Stelle, wo du halt wirklich mal irgendwie dann im Vergleich zu deiner Peer Group wirklich gut wirst in irgendwas. Und so ist es im Unternehmerischen natürlich auch, ne? Wenn du halt immer wieder was Neues machst, dann kommst du nie an die Punkte, die halt andere Unternehmer, die halt irgendwie sich weiter fokussieren und ihr Produkt halt so lange entwickeln, bis der Markt sagt, ah, genau das habe ich gebraucht. Also an diese Punkte kommst du nicht, ne? Und dann machst du auch bestimmte Erfahrungen nicht. Und dann bleibst du halt immer ein Anfänger, Intermediate-Gründer. Das ist wahrscheinlich unbefriedigend auf Dauer.
Aber ich glaube, das, was du ganz schön formuliert hast, man muss halt seriell denken in diesen Kontexten. Das heißt, ich habe jetzt ein MVP gebaut, habe mein Feedback eingesammelt, jetzt gehe ich in die nächste Iteration, in die nächste und in die nächste. Genau. Das heißt, ich hänge eigentlich ein Projekt ans nächste heran, während ja aber viele Gründer, Unternehmer mit ganz vielen Ideen im Kopf sagen, okay, ich mache jetzt das eine Thema, ach, und das auch noch und das auch noch. Und dann hast du halt deinen Fokus gedreiteilt und hast gar nicht die Möglichkeit, überhaupt das Feedback aufzunehmen von diesem einen MVP, den du entwickelt hast, und dann quasi weiterzugehen.
Ja, das geht uns ja auch allen so, ne? Also selbst erfahrenen Unternehmern geht es immer mal wieder so, ja, wenn du im Maschinenbau erfolgreich warst, dann stellst du irgendwann fest, ich muss mich jetzt vielleicht mal um Digitalisierung kümmern. Und es stimmt auch, du musst dich darum auch wirklich kümmern. Ja. Dann sagst du, oh, ich muss mich noch um Social Media kümmern. Dann kommt noch jemand und sagt, ja, du, Social Media heißt aber auch Content, du musst deine Expertise weitergeben und, ja. Und dann kannst du dich halt sehr, sehr schnell in solchen Dingen halt irgendwie verrennen. Und machst total irgendwie 1000 Sachen, aber halt nichts richtig. Oder du sagst halt, okay, ich konzentriere mich darauf, trotzdem sozusagen die beste Maschine auf dem Markt zu bauen. Und dann hole ich mir noch jemanden zur Seite, der mich halt irgendwie im Bereich Digitalisierung entsprechend irgendwie unterstützt. Und dann hole ich mir noch jemanden, der irgendwie vielleicht irgendwie mir hilft, auf Social Media irgendwie meine Expertise zu teilen, indem er halt irgendwie einmal die Woche mit mir redet und dann irgendwelche Artikel schreibt und. Ja, und ich glaube, das sind halt so die Fragestellungen, denen du immer wieder dich stellen musst als Unternehmer. An jedem Punkt deiner unternehmerischen Reise musst du dich halt irgendwie fragen, in was begebe ich mich selber? Was ist sozusagen Prio A? Ja, und ich meine, weiß ich nicht genau, da, ich glaube, man sagt so, man kann 3 A-Prioritäten irgendwie nebeneinander haben. Und ich kenne das ja von mir auch, ne? Also es gibt dann Phasen, da hat man plötzlich 4 oder 5 A-Prioritäten und dann geht meistens irgendwas schief.
Genau. Ja?
Und dann muss man halt erstmal innehalten und sagen, Moment mal, refokussieren, die Richtung, die Richtung, die Richtung, und alles andere mache ich dann auch tendenziell einfach nicht. Ja, und das ist eine Herausforderung, auch mal was nicht zu machen.
Ja. Ja, Nein sagen zu können, ist gerade für Unternehmer, gerade in der frühen Phase, unglaublich schwer.
Ja. Vor allem Nein zu sagen zu Kunden.
Und, was ich, vor allem Nein zu sagen zu Kunden. Aber was ich gerade noch sagen wollte, eine Sache hast du gerade auch schon gesagt, diese Priorisierung, sich wirklich mal maximal auf 3 Fokusthemen zu fokussieren und dann aber im zweiten Schritt, ne, die serielle Denken, das auch in Generationen zu denken. Was kann ich in einem Monat erreichen, was ich so mein MVP jetzt für dieses Projekt, was ich mir als Fokusthema genommen habe, und dann aber nach diesem ersten Monat, nach dieser ersten Generation sich zu überlegen, geht das ganze Projekt weiter? Und falls ja, wie sieht jetzt die Generation 2 aus? Was kann ich oben draufsetzen, dann einfach so seriell fokussiert das Thema weiter zu verfolgen? Es ist nicht verboten, irgendwann zu sagen, okay, das Thema ist jetzt durch oder nicht mehr ganz so wichtig und ich streiche das jetzt einfach mal von meiner Liste. Aber da einfach so seriell zu denken und zu überlegen, was habe ich jetzt schon geschafft? Hat es wirklich einen Impact aufs Geschäft gehabt oder auf die Verkaufszahlen oder auf das Feedback von den Kunden? Und wenn man merkt, es zerläuft sich einfach und es hat eigentlich gar keinen Impact, dann kann man es halt nach einem Monat auch einfach schon wieder killen. Man holt sich das nächste Thema auf den Tisch, das nächste Fokusthema, und arbeitet da drin weiter. Genau. Aber wenn man es halt schafft, nicht zu breit zu werden mit seinem Fokus und dann aber auch ganz konsequent zu sagen, ich bleibe jetzt an diesem einen Thema dran und mach's immer besser, dann sorgt man einfach dafür, dass Sachen A, in die Umsetzung kommen und B, halt nicht halbgar irgendwo versanden, weil du einfach keine Zeit, keine Ressourcen und auch keinen Fokus draufsetzen konntest.
Ja, also ja, als...
Das ist einfach als gesagt. Wir beide wissen, es ist nicht ganz so einfach, gerade in der frühen Phase von einem Unternehmen.
Es ist nicht ganz so einfach, aber es ist, was vielleicht nochmal ganz hilfreich ist, ist sich klarzumachen, wenn ich als Unternehmer mir ein bestimmtes Thema aneigne zu einem gewissen Grad, ja, dann kann ich, wenn ich ein Unternehmen habe, was funktioniert, ja, also was dann auch irgendwie in einer Wachstumsphase ist, kann ich natürlich auch regelmäßig entscheiden, zu sagen, ich habe jetzt das Thema beispielsweise AdWords, ja. AdWords ist so ein Thema, kann man irgendwie mit anfangen, wirkt erstmal relativ komplex, aber man kann so seine ersten Erfahrungen kann man relativ einfach selber machen, ne? Genau. Dann kommt man aber natürlich irgendwie an eine Stelle, wo halt irgendwie wahnsinnig viel Zeit da reinfließen muss, dieses AdWords immer weiter zu optimieren, vielleicht ein paar Kosten zu sparen oder vielleicht noch ein paar Skalierungspotenziale irgendwie zu finden. Und dann ist es vielleicht wichtig, irgendwann zu sagen, okay, ich stelle jetzt jemanden dafür ein und weiß aber auch, weil ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, was ich von dem möchte Und was ich sozusagen von dem als Reporting einmal die Woche, einmal im Monat, wie auch immer irgendwie so erwarte. Und ich kann den eine gewisse Zeit begleiten und mein Wissen sozusagen wieder übergeben. Und dann kriege ich eben wieder die Freiheit, mich auf was anderes zu fokussieren. Und genau. Das ist was, was also ich als Unternehmer immer sehr stark versucht habe. Ich habe versucht, irgendwas zu begreifen und dann jemanden dafür einzustellen, der es besser kann als ich.
Genau. Ansonsten bist du gefangen in diesem Fachthema und kommst dann nie wieder raus.
Genau. Und dann kannst du nicht mehr am Unternehmen arbeiten, sondern dann bist du im Endeffekt halt einer deiner Mitarbeiter. Und das ist meistens dann halt ein Punkt, an dem weitere Skalierung halt nicht möglich ist.
Dem stimme ich zu. Mit Blick auf die Zeit, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Genau genommen hat der letzte Gast diese Frage gestellt. Er wusste nicht, wer heute kommt. Und die Frage hätte eigentlich passender nicht sein können. Wie viel Geld ist eigentlich genug Geld?
wie viel Geld ist genug Geld? Ja, also ich meine, auf welcher Ebene? Für einen als Person, ich glaube, da gibt es Untersuchungen drüber, dass so, weiß ich nicht, wenn man irgendwie 60, 70, 80.000 Euro im Jahr verdient, dann steigt halt irgendwie das Glück, das persönliche Glück nicht weiter an oder die Zufriedenheit nicht weiter an. Ich weiß nicht, ob das alles jetzt so exakt stimmt, aber es ist natürlich so, dass man halt irgendwie relativ schnell eigentlich an einem Punkt ist in einem Industrieland. Ja, mit einer guten Ausbildung und vielleicht noch irgendwie dem einigermaßen richtigen Mindset, ist man relativ schnell an dem Punkt, dass man durch weitere Mehrverdienste die eigene Zufriedenheit nicht steigern kann. Na, und das ist sowas so, beispielsweise, wenn du irgendwie ein Auto hast, ja, sagen wir mal, du hast ein 15 Jahre altes Auto, und es hat schon ein paar Kratzer und es bringt dich aber von A nach B. Und wenn du jetzt nicht irgendwie ständig die entsprechende Ausstrahlung und den Status eines teureren Autos irgendwie für dein Geschäft nutzen kannst, dann ist auch eigentlich kein Mehrwert da drin, irgendwie ein anderes Auto zu haben. Ja, und jetzt kann es ja sein, dass du sagst, okay, ich verdiene aber so viel Geld, deswegen kaufe ich mir jetzt beispielsweise einen Porsche. Ne? Soll jetzt keine Werbung für Porsche sein wieder, aber kauf mir halt irgendwie so ein schickes Auto, nagelneu, und dann erkaufst du dir damit natürlich auch wieder ganz viele neue Sorgen. Ja, da hast du ein Auto, wenn da ein Kratzer reinkommt, oh, dann hat es eine Wertminderung und sieht natürlich auch nicht mehr ganz so gut aus. Und das heißt, es geht dir damit nicht wirklich besser. Ja, und die das wäre aus meiner Sicht die Antwort auf die Frage, ne? Wie viel Geld brauchst du, um die Bedürfnisse, die du hast, so abzudecken, dass du zufrieden bist. Und vielleicht hilft es auch irgendwie, sich ab und zu mal zu rejustieren. Ja, geh mal raus in den Wald, nimm nur einen Tarp mit und einen Schlafsack und schlag dich mal 2 Tage durch. Danach wirst du wahnsinnig dein Bett wertschätzen. Da wirst du auch dein Essen wertschätzen und. Ja, oder faste mal eine Woche. Du kannst eigentlich machen, was du willst. Ne? Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich zu rejustieren und sich klarzumachen, dass wir hier einfach in einem totalen Wohlstand leben. Und von dem her würde ich sagen, also fast alle Menschen haben genug Geld. Die Frage ist halt, was machst du damit? Ja, also nicht global gesehen, ne? Also jetzt nicht, dass ich irgendwie in eine falsche Schublade gesteckt werde. Aber in den Industrienationen geht's uns im Großen und Ganzen geht's uns halt relativ gut. Und die Hoffnung, dass es einem besser geht, wenn man irgendwelche materiellen Dinge erreicht, die ist aus meiner Sicht irgendwie so ein bisschen vergebens, ja. Aber um die Frage nochmal in einen anderen Kontext zu stellen, wenn du halt mit dem Geld, also Geld ist in erster Linie ein Mittel, um wieder andere Dinge zu erreichen. Ja, Geld ist für mich jetzt auch nicht was, wo ich sage, ich nehme mein Geld und dann kann ich damit halt irgendwie meine persönlichen materiellen Bedürfnisse befriedigen, sondern ich frage mich ja auch irgendwie, ich habe jetzt eine ganze Zeit unternehmerisch mich betätigt. Ich habe dabei auch irgendwie ganz okay Geld verdient. Ich habe ein paar Beteiligungen an ein paar Unternehmen. Ein paar davon sind werthaltig, ein paar vielleicht nicht ganz so. Das muss die Zukunft zeigen. Aber was kann ich denn als Unternehmer halt auch gesellschaftlich bewegen. Also zum einen kann man mal irgendwie Geld irgendwo spenden, ist auch eine gute Sache. Man kann aber auch halt irgendwie sagen, ich unterstütze halt Unternehmen, die halt in die richtige Richtung, die Welt ein kleines bisschen besser machen, die halt irgendwie alles in eine Richtung bewegen, an die ich glaube. Ja, und da sind halt so Sachen wie zum Beispiel irgendwie Klimaveränderung ist ein großes Thema für mich. Ja, sollte für andere vielleicht auch ein großes Thema sein. Und wenn ich halt irgendwie sage, ich stecke mein Geld in Unternehmen, die da Lösungsansätze liefern, dann habe ich Geld wieder als ein Mittel und habe Geld als einen Hebel und kann damit vielleicht was erreichen. Und in dem Sinne gesehen ist Geld wahrscheinlich nie genug, weil man halt ja immer irgendwie eine bestimmte Vorstellung, eine bestimmte Vision hat, und um diese Vision zu füttern, könnte man wahrscheinlich immer mehr Geld da reinstecken. Vielleicht würde es dann auch immer mehr, ja, also das will ich jetzt gar nicht ausschließen. Aber Geld ist erstmal eine Ressource, mit der man halt irgendwie was bewegen kann, mit der man was machen kann. Und Ressourcen hat man halt üblicherweise, oder zumindest als Menschen haben wir immer das Gefühl, dass wir zu wenig Ressourcen haben. Von dem her kann man sagen, einerseits ist Geld halt nie genug. Auf der anderen Seite für den persönlichen Gebrauch muss man sich halt fragen, was braucht man wirklich, um glücklich zu sein, um zufrieden zu sein? Was macht einem zum besseren Vater? Weiß ich nicht, 10.000 Euro mehr im Jahr? Wahrscheinlich nicht.
Wie willst du die Frage als Investor beantworten? Wie viel Umsatz ist genug Umsatz? Oder wie viel Gewinn ist genug Gewinn?
Also jedes Unternehmen, was Gewinn produziert, ist erstmal ein Unternehmen, was funktioniert. Ne? Und und da finde ich auch, das ist mir auch sehr, sehr wichtig, irgendwie klar zu machen. Als Business Angel investiere ich natürlich in Unternehmen, die halt irgendwie ein anderes Wachstumspotenzial haben. Aber jeder, der ein Unternehmen gründet und damit irgendwie seine Mitarbeiter bezahlen kann und für den auch am Monats- oder am Jahresende irgendwie selber was übrig bleibt, der ist wahnsinnig erfolgreich. Ja, und der sollte sich nicht das Ganze madig reden lassen, weil irgendjemand anders vielleicht mehr Geld verdient oder irgendwie sowas. Von dem her, wenn du dich selbst bezahlst und trotzdem zum Schluss irgendwie eine Marge hast, wenn du deine Kapitalkosten tragen kannst und, dann hast du ein gutes Unternehmen. Ja, und wenn du aber irgendwie sagst, du willst ein Startup bauen und du willst halt irgendwie richtig groß werden und du willst auch mal irgendwie richtig viel Venture Capital aufnehmen, wobei das, wenn du es ohne Venture Capital schaffst, ist natürlich noch besser, ne? Dann gehören dir alle Anteile. Von dem her ist das vielleicht kein attraktives Ziel, aber um Venture Capital aufzunehmen, muss man halt irgendwie fünfstellige Monatsumsätze machen, ja, vielleicht auch sechsstellige. Also wenn deine Frage jetzt darauf abzielt. Ja, und üblicherweise wird ja, irgendwie irgendwann mal auf ein Multiple vom Umsatz oder auf ein Multiple von Gewinn verkauft. Und das entscheidet dann halt natürlich irgendwie über den Wert deiner Unternehmung, deiner ganzen Anstrengungen. Und Geld ist ja das Wertschätzungsmittel in unserer Gesellschaft, auf dem man halt Dinge quantifizieren kann. Und dann willst du es natürlich möglichst groß haben. Ne? Das ist auch klar.
Genau, aber ich glaube, in beiden Antworten ist so ein bisschen mitgeschwungen, in dem Moment, wo du schaffst, deine eigenen Bedürfnisse, beziehungsweise ne, im Übertrag dein eigenes Gehalt zu zahlen und abzudecken, dann bist du eigentlich schon erfolgreich und hast eigentlich schon genug Geld. Wenn du darüber mehr Geld zur Verfügung hast, als Unternehmen oder als Einzelperson, kannst du natürlich einen größeren Impact generieren hinten raus.
Genau.
Ja, vollkommen verständlich. Aber man sollte sich auch zufrieden geben können mit dem, was man hat, wenn es ausreicht. Und muss sich halt nicht von dieser, ist ja mittlerweile fast zum Trend geworden, andere Leute schlecht zu reden, nur weil sie weniger verdienen als du oder weniger Geld auf dem Konto haben. Sich davon halt nicht stressen zu lassen und sich davon irgendwie bewerten zu lassen. In dem Moment, wo deine Bedürfnisse gedeckt sind, in dem Moment, wo du positiv wirtschaftest, ist es schon ein erfolgreiches Unternehmen, beziehungsweise du hast schon genug Geld, um erfolgreich oder zufrieden leben zu können.
Auf jeden Fall. Also, und das ist auch ein Achievement. Ja, man muss auch seine Erfolge sehen. Man kann sich halt immer von den Dingen treiben lassen, aber dann ist man so im Hamsterrad, ja, und viele gründen ein eigenes Unternehmen, um aus diesem Hamsterrad zu entkommen und sind dann im nächsten Hamsterrad, was halt irgendwie von den Kunden angetrieben wird. Ja. Und was sind deine persönlichen Ziele? Ja, das ist haben wir jetzt heute nicht drüber gesprochen, ne? Aber ich glaube, das ist sowas, wo man sich als Unternehmer auch irgendwie klar machen muss, was hat man für persönliche Ziele, was, und ein Teil davon sind eben berufliche Ziele oder unternehmerische Ziele. Und die können aber auch den ganzen Rest auffressen. Also es gibt genug Unternehmer, die halt irgendwie an ihrer eigenen Unternehmung zugrunde gehen, weil sie es immer größer machen wollen oder weil sie die Erfolge nicht sehen und immer weiter kämpfen, vielleicht auch, weil sie es immer das Negative anfangen zu sehen und dann dadurch irgendwie in so einen Kreislauf kommen, dass andere auch anfangen, das Unternehmen negativ zu sehen. Und dann gehen auch Unternehmen zugrunde, ne? Weil das ist ein Grundprinzip irgendwie in unserer Gesellschaft. Wir wollen immer nur von Gewinnern kaufen.
Genau. Ja,
und das muss man vielleicht nicht gut finden, aber wir wollen immer von den Besten kaufen, nur das Beste ist gut genug. Das heißt, jemand, der jammert, wird im unternehmerischen Bereich wenig Erfolg haben. Und das, ja, also ich glaube, da sind so viele Herausforderungen irgendwie auf dieser Reise, Unternehmer zu werden, die man meistern muss, um das hinzukriegen, aber man da muss eben auch schauen oder man sollte schauen, dass man selbst nicht auf der Strecke bleibt. Ja, und dass man vielleicht nicht an den Dingen vorbeirennt, die einfach zu haben wären und die man dann aber nicht sieht. Also ich habe zum Beispiel immer auch irgendwie mir so Ziele aufgeschrieben und gesagt, wo will ich in 5 Jahren stehen? Und dann habe ich da auch tatsächlich immer mal wieder reingeguckt und geguckt, bin ich dem irgendwie ein Stück näher gekommen oder bin ich davon vielleicht auch ein Stück weiter weggekommen? Ja, und beides passiert natürlich.
Ja, ich mag deine differenzierte Sicht, auch gerade auf das Thema Geld, das Thema Ziele, Bedürfnisse. Man könnte denken, der Investor will einfach nur mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Aber die Art und Weise, wie du darüber nachdenkst, macht dich als Investor auf jeden Fall nochmal auf eine ganz andere Ebene sympathisch.
Danke.
Dann, Olaf, danke für deine Zeit, danke für den Input und die Gedanken zum Thema Unternehmertum. Ja, lass uns das gerne noch mal in einem zweiten Gespräch vertiefen, weil gerade das, was du am Ende noch angesprochen hast, die ganzen Herausforderungen, die jetzt neben den ganzen wirtschaftlichen Themen noch auf den Unternehmer zukommen, da könnten wir, glaube ich, noch Stunden drüber reden.
Aber klar, kann man immer.
Das machen wir beim nächsten Mal.
Alles klar, machen wir so, Kevin.
Von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input und bis zum nächsten Mal.